Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ein Viertel unseres Primärenergiebedarfs decken wir hierzulande mit Erdgas. Und rund die Hälfte davon kommt per Pipeline aus Russland. Im Jahr 2020 waren das 56 Milliarden Kubikmeter. Das ist historisch betrachtet keine gute Idee war, so stark auf einen einzigen Lieferanten zu setzen, das ist inzwischen allen klar, außer vielleicht Gerhard Schröder. Als Reaktion auf Putins Krieg gegen die Ukraine werden deshalb seit Wochen die Weichen gestellt, um möglichst bald ohne Gasimporte aus Russland klarzukommen. Wie schnell das gelingen könnte, hat ein Team um Dr. Leander Kotsur am Rechner durchgespielt, am Institut für Energie- und Klimaforschung des Forschungszentrums Jülich. Die Forscher kamen dabei unter anderem zu dem Schluss, immerhin ein Drittel der russischen Erdgasimporte nach Europa ließen sich sogar sehr kurzfristig einsparen. Ich habe Leander Kotsur vorhin gefragt, welche Maßnahmen dazu nötig wären.
Das größte Einsparpotenzial sehen wir insbesondere beim Stromsektor, wo insbesondere Gaskraftwerke runtergefahren werden könnten und wieder durch Braunkohlekraftwerke, insbesondere aber auch Steinkohlekraftwerke, ersetzt werden könnten und somit dort knapp 15% der russischen Erdgasimporte nach Deutschland ersetzt werden können. Dieses Potenzial ist erwartbar in Europa noch größer, weil wir in Deutschland haben wir sehr viele der Kraftwerke der Kraft-Wärme-Kopplung betrieben und diese werden dann halt eben nicht nur zur Strom-, sondern auch zur Wärmeerzeugung eingesetzt. Und die kann man deswegen nicht so leicht abschalten. Das ist in anderen europäischen Ländern anders. Dort könnte man das noch leichter substituieren. Der zweite Sektor ist die Industrie. Dort ist es sehr schwierig, Erdgas einzusparen. Dies wäre insbesondere ja nur durch eine Substitution möglich. Das heißt, überall, wo beispielsweise Prozessdampf benötigt wird, also Wärme, in der man beispielsweise Wasser verdampft, gibt es teilweise redundante Strukturen, das heißt Boiler, die nicht nur mit Gas betrieben werden können, sondern theoretisch auch alte Boiler, die auch weiterhin mit Kohle oder Biomasse betrieben werden könnten oder auch elektrisch betrieben werden könnten. Und dort rechnen wir nochmal damit, dass 5% des aktuellen russischen Erdgases eingespart werden können. Und der letzte große Block, das sind die Gebäude. Das heißt, überall, wo wir unsere Heizung, die zum Großteil gasbefeuert ist, einsetzen, wenn wir die Heizung runterdrehen, sparen wir natürlich Energie ein und somit auch Erdgas. Dort kann man so grob damit rechnen, dass indem man die Raumtemperatur um 1 Grad absenkt, sparen wir knapp 6% unseres ursprünglichen Gasbedarfs ein. Das heißt, dort schätzen wir das grob damit ab, dass das nochmal 8% der russischen Gasimporte kompensieren könnte.
Also weniger Gas verwenden fürs Heizen von Wohnungen, weniger Gas für die Stromerzeugung verwenden, weniger Gas für die Erzeugung von Prozesswärme. Damit ließe sich einiges einsparen. Aber es bleiben ja dann immer noch 2/3 der russischen Gasimporte sozusagen als Importlücke übrig, wenn die ausblieben. Welche Folgen hätte das denn kurz- und mittelfristig für, sagen wir mal, die 2 wichtigsten Sektoren, also Haushalte und die Industrie?
Mittelfristig, insbesondere da wir jetzt auf den Sommer zulaufen, wird die Gasabnahme der Haushalte sinken und dementsprechend würde man den Sommer über wahrscheinlich noch mehr oder weniger stabil die Versorgung noch gewährleisten können, indem man halt die aktuellen Speicherreserven, die wir an Erdgas noch haben, insbesondere in der Industrie einsetzen. Aber spätestens nächsten Winter werden diese aufgebraucht. Insbesondere sind wir auch ohne die russischen Gasimporte nicht in der Lage, die Speicher wieder adäquat aufzufüllen. Und somit würde es spätestens Anfang nächsten Winters zur Folge haben, dass wir zwangsweise die Industrie abriegeln müssten. Dort gibt es eine klare Rangordnung, dass quasi erst die Industrie ihre Gasversorgung abschaltet und dann erst die Gebäude für die Wärmeversorgung. Die Folgen, die eine solche Abschaltung wirtschaftlich hätte, sind sehr schwer abzuschätzen.
Jetzt gehen aber doch verschiedene Kreise davon aus, dass sie beträchtlich sein könnten und letztlich ganze Industriezweige betreffen könnten. Was wären denn jetzt sinnvolle kurz- und mittelfristige Maßnahmen, um zu verhindern, dass wir am Anfang des Winters dann in die Falle laufen?
Also zunächst einmal, je früher wir mit den Maßnahmen anfangen, desto besser, weil desto mehr Gas speichern wir jetzt schon ein und desto mehr Gas haben wir somit auch am nächsten Winter zur Verfügung. Kurz- und mittelfristig lassen sich primär nur Dinge umsetzen, wo nichts neu gebaut werden muss. Das heißt, wir haben 2 Optionen und das eine sind Einsparungen durch Verzicht oder Verhaltensänderungen und das andere ist redundante Strukturen, die wir haben, zu nutzen. aus wirtschaftlichen Gründen haben wir die meistens nur da, wo wir beispielsweise historisch alte Anlagen abgestellt haben und dafür neue, effizientere Lagen aufgebaut. Und da sind insbesondere zum Beispiel Kohlekraftwerke durch Gaskraftwerke zu ersetzen und das jetzt wieder zurückzuwechseln, also das heißt wieder mehr Kohle zu verstromen. Das bedeutet aber auch, dass damit mehr Emissionen kurzfristig eingegangen werden müssten. Genauso ähnliche Strukturen gibt es auch für die Prozesswärme, wo auch teilweise früher auf Kohle gesetzt wurde, beziehungsweise wo auch teilweise Prozesswärme elektrisch bereitgestellt werden könnten. Und das heißt, diese Strukturen gilt es jetzt so schnell wie möglich zu erschließen und wieder nutzbar zu machen, um damit dann entsprechend den Gasverbrauch zu senken. Und das Zweite, und dort gibt es ja schon diverse Appelle, ist es, das Verhalten aller Verbraucher anzupassen, um somit beispielsweise durch Absenkung der Raumtemperatur Einsparungen zu erzielen.
Ich habe gelesen, dass Analysen der Industrie zu belegen scheinen, dass in vielen Industriezweigen bis zum Winter im Mittel nur rund 10% des verwendeten Erdgases durch Strom, Öl und Erneuerbare ersetzt werden könnten, so ähnlich wie Sie das gerade skizziert haben. Das heißt ja aber, wir laufen da schon in drohende Engpässe an vielen Stellen rein.
Absolut. Genau, das zeigen auch unsere Analysen. Die letzte Alternative, die es natürlich gibt, ist es einfach, das Erdgas aus anderen Ländern zu importieren. Das heißt beispielsweise, wie jetzt auch angekündigt, LNG aus den USA zu importieren, die Pipeline-Importe aus Norwegen oder auch aus den nordafrikanischen Ländern zu erhöhen. Und dort sind wir auch auf eine europäische Strategie angewiesen, weil wir gerade in Deutschland noch nicht diese LNG, also Liquid Natural Gas, Terminals haben, sondern die sind primär in West- und Südeuropa und dementsprechend werden wir auch darauf angewiesen, diese zu nutzen. Wobei dort die größten freien Kapazitäten sind auf der Iberischen Halbinsel, wobei wir diese nicht komplett nutzen können, weil es einen Pipeline-Engpass zwischen Spanien und Frankreich gibt. Das heißt, dort werden wir nicht alle LNG-Kapazitäten nutzen können. Das ist der eine Engpass. Der zweite Engpass ist einfach der Liquid Natural Gas-Weltmarkt, der zum Großteil auf sehr langfristig geschlossenen Lieferverträgen basiert und wo es eben nicht kurzfristige verfügbare Kapazitäten gibt, die man so ohne weiteres umschiffen könnte. Um eine Größenordnung zu bekommen, die 15 Milliarden Kubikmeter Erdgas, die jetzt aus den USA bis Ende 2022 mehr versprochen wurden, würden gerade mal 10% der russischen Erdgasimporte nach Europa substituieren können.
Mal angenommen, alles würde jetzt perfekt vorbereitet von der Politik. Wie schnell könnten wir denn langfristig komplett unabhängig werden von der russischen Gaslieferung?
Ohne zu große wirtschaftliche Einschnitte einzugehen, wäre eine Zeitskala von 3 bis 5 Jahren wahrscheinlich realistisch. Vorher wird es sehr schwer.
Sagt Leander Kotzur vom Forschungszentrum Jülich, der die Folgen eines Embargos für russisches Erdgas im Detail untersucht hat.